Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Der Sommer war ein grosses Thema, der Lehrermangel in der Schweiz und die Bildungsdirektoren, die mit Quereinsteiger die Lücke im Klassenzimmer füllen wollen, mit Ausbildungen, die extra für Quereinsteiger konzipiert sind. Quereinsteiger sind gefragt, nicht nur im Schulzimmer. Es gibt Gärtner, die heute Tram fahren, Dachdecker, die Post vertragen oder Kellner, die heute im Zug Billet kontrollieren. Nehmen wir ganz quer einsteigen, eine Neuorientierung im Leben, das gelustet viele Leute. Sei es, weil sie es einfach wollen oder weil sie schlicht müssen, weil sie in ihrer Branche keinen Job mehr hat. Quereinsteiger sind heute das Thema bei uns im Treffpunkt. Zum Beispiel der Lukas Hasler. Er hat früher Schüler unterrichtet und heute macht er Wein. Vom Lehrer zum Winzer. Er erzählt uns von diesem Wechsel in wenigen Minuten. Am Mikrofon sozusagen von Historikerin zur Moderatorin Simon Hulliger. Guten Morgen.
Tu es tendance, tu connais tout le monde. T'as jamais une seconde. C'est une évidence, t'as tout ce que tu veux. Est-ce vraiment mieux? Regarde autour de toi, l'amour est partout. Il t'attend, n'attend pas. Ouvre ton cœur, laisse ta raison. Donne-toi du temps, vis ta passion. Les moyens, c'est court une vie pour tout apprendre. Alors vas-y, l'amour est partout. Tu as rendez-vous. Il t'attend, n'attend. Ta raison, donne-toi du temps, vis ta passion, puise dans tes rêves, la force et l'envie, rythme ta vie aux échos de ton cœur. D'où vient le vent qui t'emporte, c'est l'important. Ouvre ton cœur, laisse ta raison. Donne-toi du temps, vis ta passion. Puise dans tes rêves la force et l'envie. Rythme ta vie aux échos. Thank you.
Dynamisch muss man sein, heisst es gerne wieder. Man muss sich weiterbilden, nie stehen bleiben und man muss halt auch umsatteln, wenn es der Arbeitsmarkt verlangt. Und so wird man dann unter Umständen zu einem Quereinsteiger. Und genau die sind heute das Thema bei uns im Treffpunkt auf DR6. Und so ein Quereinsteiger ist zum Beispiel auch der Lukas Hasler. Er ist eigentlich Lehrer. Heute führt er aber nicht mehr die Schüler zur Reife, sondern die Rauben. Er ist nämlich hat vom Lehrerberuf zum Winzer umgesattelt. Nur ein paar Jahre hat er eigentlich Schule gegeben. Hat dann gleich darauf aber das Schulzimmer eben verlassen und gegen einen Weinberg eingetauscht. Mit seiner Frau zusammen pachtet er seit 8 Jahren ein Weingut zu Twann am Bielersee. Guten Morgen, Herr Hasler.
Guten Morgen.
Als junger Mann habt ihr entschieden, den Lehrerberuf, den ihr gelehrt habt, an den Agu zu hängen und Winzer zu werden. Warum habt ihr das gemacht?
Ja, das war von Anfang an eigentlich ziemlich nach an Geschichte mit meiner Frau gebunden gewesen. Ich bin aus einer Familie gekommen, die nicht viel Wein getrunken ist worden, aber wenn, hat man ziemlich genau darauf geschaut, was. Schlüsselerlebnis gehabt am 18. Geburtstag, wo ich ein Barolo trinken durfte, von meinem Geburtsjahr. Und dann bin ich die Frau in ihre Familie reingekommen, wo es standardmässig täglichen Weinkonsum hat gegeben. Und dort habe ich das, neben dem Wein, natürlich auch die gute Küche entdeckt. Respektive meine Mutter hat auch gut gekocht gehabt, aber die Schwiegermutter hat das sehr intensiv gemacht. Auch einen grossen Garten gehabt. Und dort ist so die Lust auf das Essen und das regelmässige Weintrinken aufgekeimt, wo wir nachher eben auch so angewendet haben, vor allem in der Familie von Frau. Und parallel dazu hatte ich einen Kollegen, der am Bielersee wirklich hervorragende Wein hat geältert. Ich bin nachher nach 2-3 Jahren, als ich meine Frau kennengelernt habe, 2-3 Mal bei ihm im Keller gewesen, und dort hat sie das Drehmuhl reingezogen, um zu sagen, wir würden gerne in Weinbau umsteigen.
Aber gerne in Weinbau umsteigen, gerne Wein trinken, gerne feinen Wein trinken, das ist das eine. Aber dann wirklich der konkrete Schritt, sich wirklich zu entscheiden, jetzt gebe ich den sicher Beruf auf und mache eigentlich etwas, was, ja, was schon ein bisschen unsicher ist. Ist euch das schwer gefallen? Oder seid ihr da voller jugendlicher Übermut mal reingestürzt?
Ja, also die ganze jugendliche Übermut habe ich bis heute nicht verloren. Ich mache gerne. Ich suche Challenges. Ich brauche Herausforderungen, die mich zu gewissen Leistungen zwingen und bringen. Und von dem her war das auch nicht ein Entscheid gewesen, den ich über Jahre durchdenken musste. Es war so gewesen, dass Frau und ich einen Kinderwunsch hatten, von Anfang an. Und mit einem Kinderwunsch und einem Wunsch nach Umbildung ist ein gewisses Zeitprogramm vorgegeben. Also man muss da irgendwann Gas geben. Darum haben wir da nicht lange überlegt, sondern eben gemacht. Ich habe dann die Lehre nachgeholt als Winzer und schlussendlich die Eintrittsprüfungen gemacht in Jean-Jean für die Fachdiplom Önologie, die ich 2001 abgeschlossen habe.
Also Önologie, wo man lernt, wie man Wein produzieren und anbauen. Jetzt hat er gesehen, eben Familienplanung und die Planung von einem eigenen Betrieb, aber so gut geplant hat er es nicht, oder? Also die Eintrittsprüfung und die Geburt vom ersten Kind ist ziemlich nahe aufeinander, wenn nicht sogar am gleichen Tag, oder?
Das ist richtig, also ich hatte 2 Eintrittsprüfungen, eine am Mittwochmorgen, eine am Donnerstagmorgen und am Mittwochnachmittag ist Tochter Runa auf die Welt gekommen. Konzentration vom Wesentlichen auf einen Moment, dass man kann sagen, gut geplant.
Kann man so sagen, natürlich. Eben, der hat gesagt, er hat die Lehre gemacht, er hat nachher die Ausbildung auch noch gemacht, das Diplom in Önologie. Hat er dann auch beraten? Also, wie geht man jetzt davor? Wie wird die Winzer? Hat er jemanden gehabt, der noch unterstützt hat bei diesem Berufswechsel?
Also, wie gesagt, eben habe ich den Kollegen gehabt, der selber schon zeitlang ist im Weinbau gestanden, beruflich. Ich habe mit ihm verschiedene Gespräche geführt und nachher auch mit Bekannten von ihm. Er ist im Begriff gewesen, dann eine grössere Kellerei zu übernehmen mit anderen zusammen. Mit jemandem, der seit Jahrzehnten schon in der Weinbranche in der Schweiz tätig war, wo ich auch Gespräche hatte. Und das waren so die vorbereitenden Elemente gewesen, wo wir den Rahmen eigentlich erklärt. Aber es ist schon so, also wenn man darüber redet und Abklärungen trifft, ist das natürlich nachher nie genau vorstellbar, was da effektiv auf einem zukommt.
Und es ist ein Haufen auf euch zukommen, aber das werden wir dann natürlich auch noch reden. Es ist eine strenge Arbeit auch jetzt. Was mich noch wundert, nehmen so die Reaktionen aus dem Umfeld, jetzt vielleicht gerade eure Eltern. Euer Vater kennt man ja ein bisschen, der Hans-Rudi Hasser, der war der technische Leiter gewesen. Im Fußballverband, ja. Genau. Also, ist mit der Schweizer Fußballnazi immer wieder unterwegs gewesen. Was haben ja die Eltern gesagt oder haben gesagt, ich werde jetzt Winzer?
Das ist das Schöne gewesen und etwas, was ich sehr respektiere an meinen Eltern, dass sie mir eigentlich immer die Möglichkeit haben gelassen, das zu machen, was ich wollte. Also, auch als Berufsfußball oder als Profischütteler oder als Funktionär im Berufsfußball hat er mir nie gezwungen, Fußball zu spielen. Und ich konnte auch aufhören, was ich wollte. Mit dem beruflichen Lehrgang, Laufbahn ist das ähnlich gewesen. Und ich konnte eigentlich immer auf die volle Unterstützung zählen. Und das ist schön.
Also, hat noch niemand gesagt, also, jetzt Herr Hasler, schaut mal ein bisschen, das wird dann vielleicht schwierig. Alle haben gesagt, bravo, machen.
Kritische Stimmen gibt es immer. Das ist ja so, aber ich habe die Angewohnheit, im Schlechten wie im Guten, dass ich das mache, was ich mir in den Kopf setze. Und da tue ich Kritik gerne aufnehmen und als Anregung zum Überdenken zusätzliche Gedankengang machen. Aber es tut meistens die Entscheidung nicht gross beeinflussen.
Jetzt hat er im 2001 ein Diplom gemacht zum Önologe. Also hat er wirklich den Fachausweis in der Hand gehabt, ich konnte Wein anbauen. Wie findet man aber nachher ein Gut? Das ist ja auch nicht so einfach, stelle ich mir vor.
Ja gut, also die Weinbranche weltweit ist eine gewisse Krisensituation. Der Konsum ist rückläufig und es hat eigentlich weltweit Möglichkeiten, Weingüter zu übernehmen. Je nach Fläche, je nach Lage ist das mit einem kleineren oder einem grösseren Portemonnaie verbunden. Wir haben die Möglichkeit gehabt, am Bielersee ein Gut zu übernehmen, das altershalber ausgelaufen ist und Töchter und Söhne nicht haben können oder nicht wollen weiterfahren.
Das ist ja eine Region, die bekannt ist, oder? Auch für die Winzer. Es gibt viele Weinbauern dort. Wie haben die euch aufgenommen, die ihr seid gekommen? So frisch, einer, der noch keine Erfahrung hat?
Ja, das war unterschiedlich gewesen. Also, wir haben ohne Erfahrungen gleich schon ziemlich genaue Vorstellungen gehabt, was wir produzieren wollen, woher wir produzieren wollen. Und mit Kollegen aus der Region, die das selber auch schon lange in diese Richtung gedacht haben, bin ich ziemlich offen empfangen worden. Also, ich durfte von 3 Kollegen konkret in Twann sehr viel profitieren, auch von älteren Kollegen. Man sagt ja manchmal, dass die vorherige Generation verschlossen und zu ist. Das ist nicht so, oder nicht in allen Fällen so. Ich habe 2 ältere Kollegen, die mir sehr viel aus dem Neukästchen geplaudert haben. Ein junger Kollege, den ich jetzt sogar mit ihm zusammen arbeite. Also, die 3 haben mir wirklich sehr, sehr offen alles erzählt. Und nachher hat es natürlich andere gegeben, die skeptisch haben gefunden, was will jetzt der uns zeigen, wie man Wein macht in Twann. Und das ist auch verständlich, wenn jemand ziemlich genau sagt, was er sich vorstellt.
Und eigentlich noch gar nicht so viel Erfahrung
gar
hat.
Noch nicht so viel Erfahrung hat.
Es ist dir eben einiges von euch zugekommen. Ihr müsst Lehrplätze zahlen, Sachen sind zum Teil auch in die Hose gegangen am Anfang. Über das sehen wir noch reden. Ihr bleibt bei uns in der Sendung. Merci vielmals für das Erste, Lukas Hasler. Wir nehmen jetzt ein Wunder. Bei euch daheim kennt ihr das auch. Habt ihr auch mal in eurem Berufsleben die Chance beim Shop gepackt und etwas ganz anderes gemacht? Also habt ihr in eine andere Branche gewechselt, habt euch neu müssen orientieren und neu einschaffen. Ist es nicht gelungen? Oder vielleicht auch nicht? Also habt ihr gemerkt, dass der neue Beruf auch nicht euren Vorstellungen entspricht, auch keine Erfüllung bringt? Erzählt uns doch von euren Erfahrungen als Quereinsteiger. Ihr könnt uns jetzt anrufen, und zwar auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222, wenn auch ihr Erfahrungen habt als Quereinsteiger. Das ist der Treffpunkt auf dieser Seite.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Happy times on Blue Bayou.
fishing boats with their sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be.
Treffpunkt auf der 6. Irgendein ist etwas ganz anderes machen, der Alt-Trott aufgeben und in ein völlig neues Berufsfeld einsteigen. Das ist der Traum von ganz vielen Leuten. Und wenn sie das machen, dann wären sie dann eben ein Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin und wären somit das Thema vom heutigen Treffpunkt an bei uns auf der 6. Ich begrüße jetzt Brigitte Böhi, sie ist Berufs- und Laufbahnberaterin. Guten Morgen, Frau Böhi.
Guten Morgen.
Wir haben vorhin die Geschichte gehört vom Herrn Hasler, der uns erzählt hat, wie er umgesattelt hat vom Lehrer zum Winzer. Der hat ihm auch zugelassen. Was hat er? Was ist doch da durch den Kopf gegangen?
Ja, als erstes ist mir durch den Kopf gegangen, wenn man einen Quereinstieg erfolgreich will meistern will, dann ist es wichtig, dass man ganz viel Überzeugung hat und sich das auch selber wirklich zutraut, auch wenn eben kritische Stimmen kommen, dass man die auch anschaut, auch mögliche Hindernisse bedenken, aber gleich nachher, wenn man den Quereinstieg macht, das mit voller Überzeugung und mit vollem Engagement wirklich dort umsetzen.
Und das hat er, oder? Das hat man
das
gespürt.
Das habe ich ganz fest gespürt, ja, weil ich ihm zugelassen und zugeschaut habe. Und das Zweite, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, dass ein Berufswechsel seinen Preis kostet. Man muss für so einen Berufswechsel bereit sein, um Energie, Zeit, Finanzen zu investieren, um nachher eben sich wieder neu zu positionieren. So ein Berufswechsel kostet etwas, es ist aber auch ein Gewinn daraus zu ziehen, nämlich Freude an dem, was man macht, neue Optionen, neue Erfahrungen, die jemand daraus gewinnen kann.
Hat er eigentlich immer noch Freude dran, Herr Hasler? Mal so zwischengefragt.
Selbstverständlich, sonst hätte man das schon lange aufgehört.
Und trotz der Rückschläge, die er eben heute leiden musste, wo wir dann noch miteinander darüber reden. Und das Engagement, das sie gespürt hat, das ist etwas, was andere Leute auch schon gesagt haben, dass ihr sehr engagiert da drin seid.
Ja, das ist so die hauptsächliche Rückmeldung, die man hört, dass das auch vielen anderen Freude macht, die Art und Weise zu sehen, wie man mit Energie und Passion hinter dem steht.
Frau Böhi, gibt es denn eigentlich einen typischen Quereinsteiger?
Es sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen für einen Quereinsteiger. Und ich denke, etwas, was ganz wichtig ist, ist das, was der Herr Hasler auch gesagt hat, das ist der Mut, etwas Neues anzupacken. Offen sein für neue Ideen, für neue Erfahrungen. Und was dann auch dazu kommt, ist sicher so eine gewisse Flexibilität im Denken, im Handeln, wo wichtig ist, damit man einen Quereinstieg machen kann. Das Engagement und eben die Überzeugung ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es auch so, dass jemand bereit sein muss, sich zusätzliche Kompetenzen anzueignen, um einen Quereinstieg zu machen. Jeder Mensch bringt schon Erfahrungen mit, bringt schon viel Stärken mit, braucht aber noch zusätzliche, eben für einen Quereinstieg, so wie der Herr Hasler jetzt auch gesagt hat, dass er sich noch spezialisiert hat im Weinbau. Und dann ist klar, es braucht immer auch ein gutes Selbstmarketing, sowohl für jemanden, der sich selbstständig macht, also der das nachher verkauft, aber auch auf dem Arbeitsmarkt muss man auftreten und nachher dem Gegenüber können das auch so präsentieren, dass mir ein potenzieller Arbeitgeber das auch entsprechend aufnimmt.
also sich selber gut können verkaufen. Wie macht man denn das?
Sich selber gut verkaufen, das fängt natürlich, wenn ich mich da für eine Stelle bewerbe, beim Bewerbungsauftritt an. Das heisst, der Bewerbungsauftritt muss zu der Branche, zu der Stelle, zu der Persönlichkeit passen. Muss auch vorstreichen, was bringt jemand mit für diese Stelle. Also die Kompetenzen, die müssen sichtbar sein. Das heisst, so ein Bewerbungsauftritt ist die persönliche Visitenkarte. Und da lohnt es sich wirklich Zeit zu investieren, damit nachher eben die Bewerbung auch aufs anvisierte Ziel hin passt. Man will ja positiv auffallen und aus einem Beigeli rausstechen, und zwar im positiven Sinn.
Gibt es auch ein bestimmtes Alter? Also kann man wie sagen, dass ja Menschen, gut, der Alter ist jetzt jünger gewesen, aber dass vielleicht Menschen, die so ein bisschen in eine Midlife-Crisis hineinkommen, vielleicht ändert daran denken, sich mal wieder neu zu orientieren. Erlebt ihr das in eurem Berufsalltag, dass Menschen so ein bisschen in einem ähnlichen Alter sich mit diesen Gedanken umeinander?
In meinem Berufsalltag erlebe ich, dass eigentlich die Bandbreite von Leuten, die an einen Quereinstieg denken, sehr breit ist. Das sind von jungen Erwachsenen, die eine Erstausbildung gemacht haben, bis zu Leuten, die 50, 55 sind, die sagen, ich habe schon vieles erreicht, aber jetzt möchte ich nochmal einen neuen Akzent setzen.
Also gibt es eigentlich alles, jede Altersstufe sozusagen. Und wie gefragt sind denn die Quereinsteiger?
Das ist natürlich auch abhängig von den Branchen. Und das Alter spielt sicher auch eine Rolle. Ein junger Quereinsteiger hat sicher den Vorteil, dass er auf dem Arbeitsmarkt noch nicht so viel kostet und darum eher mal eine Chance bekommt. Ein vielleicht älterer Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin hat dafür mehr Erfahrung, kann er in die Waagschale werfen. Und da ist auch also eine Bandbreite gegeben. Und die zweite Frage, die Sie gestellt haben?
Branchen, in welchen Branchen? Ja, sind die Quereinsteiger noch so gefragt? Also, wo hat man grosse Chancen, für quer einzusteigen?
Beispielsweise in der Pflege. Da ist ein grosser Bedarf an Leuten vorhanden. Sicherheitsberufe. Da ist auch ein Bedarf vorhanden. Gastronomie ist auch so ein Feld. Oder auch Baugewerbe zum Teil. Das sind so Paradebeispiel, wo Quereinsteiger gefragt sind. Oder jetzt auch im Lehrerinnenberuf, genau, wo wir beide ja ursprünglich herkommen.
Eben, Sie sind nämlich auch Quereinsteigerin, Frau Böhig, auch. Jetzt sind
ganz genau.
Lehrerin gewesen, ursprünglich.
Ganz ja. Genau, ja. Da gibt es immer wieder Felder und das entwickelt sich auch. Das ist vor ein paar Jahren, also ist das die IT-Branche gewesen. Da hat man die Leute, die in die IT einsteigen wollten, nur so angesagt und hat die abgeworben aus anderen Berufen. Und im Moment ist klar, es ist eine gute Ausbildung, es sind gute Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden, es sind junge Leute, die dort drin sich positioniert haben und es ist wesentlich schwieriger, zum Beispiel jetzt einen Quereinsteiger im IT-Bereich zu machen, wie vor 20 Jahren, wo das ein grosses Thema ja, war.
Also es wandelt sich immer ein bisschen.
Das ist sehr auch Konjunktur, Markt abhängig, ja.
Was ich in der Vorbereitung auch noch gesehen habe, ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, eigentlich, die viele Leute haben, dass sie sich zwar entscheiden, sie wollen etwas Neues machen, jetzt zum Beispiel vielleicht gerade in den Pflegeberuf wechseln, müssen aber zuerst eine Ausbildung machen, für den Beruf dort können zu erlernen, haben das auch wie ein finanzielles Loch, oder? Sie können den alten Job, sollten sich ausbilden für einen neuen und verdienen in dieser Zeit nichts. Wie geht man denn mit diesem Problem um?
Da ist es natürlich sinnvoll, dass man sich das langfristig überlegt und so eine Planung macht und auch schaut, was kann man vorbereitend für Ausbildungen machen, was gibt es für Lehrgänge, die berufsbegleitend sind, um nachher so einen Wechsel vorzubereiten. Wenn es eine Vollzeitausbildung ist, dann ist ja auch immer das Thema, wie ist selber jemand finanziell aufgestellt, wie kann man so eine Durststrecke überbrücken und dann natürlich auch ein weiterer Punkt ist eine Möglichkeit vorhanden, zum Stipendien zu beziehen, um nachher eben so eine zweite Ausbildung können zu finanzieren.
Wie habt ihr das gemacht, Herr Hasler, denn?
Es war ja so, dass ich Praktika gemacht, einen kleinen Lohn konnte beziehen und gleichzeitig auch auf dem Gut wohnen, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Oder nachher dann in einer Wege wohnen, also man die Kosten probiert, so tief wie möglich zu halten. Aber der ganze Geschäftsaufbau, muss man fairerweise sagen, ist das die Frau gewesen, die das hat finanziert, indem sie 75% Schule hat gegeben hat, neben dem Kind zu suchen. Ich bin dann 3 Tage an Genfersee studieren und die letzten 4 Tage der Woche habe ich den Haushalt geschmissen und zum Baby geschaut und sie hat Schule gegeben. Und das haben wir während 4 oder 5 Jahre, also auch schon, als das zweite Kind nachher da war, noch so gehandhabt. Und nachher ist irgendwann Belastung zu hoch geworden, für noch 75% Schule weiterzugeben. Andererseits ist der Einstieg im Weinbau schon da gewesen und hat das so ein bisschen ablösen.
Also eigentlich ist es wirklich eine Familiensache gewesen, auch ein Quereinstieg in dem Fall, also wo von der ganzen Familie.
Das ist also die Weichauerei Hasler ist Sabine und Lukas Hasler.
Richtigen Familienbetrieb. Jetzt bin ich gespannt auf eure Erfahrungen daheim. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht als Quereinsteiger? Wir hören ein Beispiel von euch, und zwar in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf der RS1. Und Frau Böhi, Laufbahnberaterin, bleibt weiterhin bei uns, gell, Frau Böhi?
Ja, ja.
Wunderbar, merci vielmals.
Broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. So many heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never take away my misery. Since we're not together,
Quereinsteiger sein. Das sind auch dir zum Teil, der sechs Hörerinnen und Hörer, die Redi Sagrit und von ihren Erfahrungen erzählt. Und die nehmen uns jetzt ein Wunder. Ich begrüsse am Telefon der Hans-Rudi Alder von Feraldorf. Grüße dich, Herr Alder.
Grüße, Frau Huliger.
Genau, Herr Alder, eigentlich seid ihr Elektriker, oder? Von Haus aus.
Ja.
Aber jetzt heute seid ihr Betreibungsbeamte und Gemeindeamme. Das ist eine Art die richterliche Instanz in der Gemeinde. Jetzt erzählt mir den Weg vom Elektriker zum Betreibungsbeamten.
Also ganz genau bin ich das gewesen, bis Ende Juli. Und jetzt bin ich im vorzeitigen Ruhestand, seit dem 1. August.
Ah, okay, also, ja. Voilà, gut. Also, ihr seid es nicht mehr in diesem Fall. Aber ihr seid es gewesen, richterliche Instanz- und Betreibungsbeamte. Elektriker von Haus aus, jetzt der Weg vom Elektriker zum Betreibungsbeamten. Wie ist der gegangen?
Ja, also, ich habe Elektromonteur gelernt und habe dann Weiterbildung gemacht in Richtung Verkauf und Marketing und bin eigentlich immer im Elektrogewerbe tätig gewesen, dann auch. Am Anfang als Installateur und nachher eben im Verkauf, vorwiegend im Verkauf und Marketing. Und gegen den Schluss hin habe ich auch Qualitätsmanagement-Aufgaben gemacht im Bereich Elektrohandel. Bei einer Firma, die Elektromaterial verkauft hat. Und dann ist im Jahr 2002, da bin ich 52 gewesen, ist bei uns in der Gemeinde die Funktion frei geworden vom Gemeindeamt und Betreibungsbeamten. Das ist ein Amt, das vom Volk gewählt wird. Und dann habe ich mich einmal erkundigt bei der Amtsvorgängerin, das war eine ehemalige Schulkollegin von mir. Und dann habe ich gefunden, das wäre jetzt eigentlich noch etwas Interessantes und so mit 52 noch mal so etwas komplett Neues anfangen, das hat mich dann eigentlich gereizt.
Und was hat dich denn genau gereizt?
Ich habe gefunden, das ist eine ganz andere Aufgabe, die sicher meine Verkaufsfähigkeit und meine Verhandlungsfähigkeit mit Kundschaft mir könnten nützen, aber es ist völlig ein anderes Gebiet, oder? Und ich habe dann das probiert und ist auch natürlich nur dank dem gegangen, dass ich einen Arbeitgeber hatte, damals, der grosszügig war, bereit war, mit mir so etwas abzumachen. Denn ich musste ja eigentlich provisorisch kündigen und habe nicht gewusst, ob ich gewählt werde.
Also heißt, wenn ihr jetzt nicht wäret gewählt worden, hättet ihr wieder zurück können?
Ja.
Das ist natürlich eine super Ausgangslage so. Und dann hätte er in den Wahlkampf müssen, Herr Alder.
Dann habe ich, in den Wahlkampf habe ich eigentlich insofern nicht müssen, weil die anderen Interessenten haben sich kurz vor der Wahl zurückgezogen und ich bin dann eigentlich der Einzige gewesen. Das ist von dem her gesehen noch positiv gewesen.
Und nachher, wo dann nachher das Amt hat angefangen, ist es das gewesen, was er nachher erhofft hat?
Ja, sehr, ja. Ja, wenn ich sage, es war ganz eine interessante Aufgabe gewesen. Das habe ich jetzt 8 Jahre gemacht. Und wie gesagt, also meine Verhandlungsmöglichkeiten und der Umgang mit den Leuten, ist mir sicher entgegengekommen aus meiner Verkaufstätigkeit. Aber sonst ist es natürlich eine sehr soziale Aufgabe, die man da hat, vor allem im Betreibungsamt, oder?
Wo man mit, so ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, nehme ich an.
Wo man mit diesen Kunden muss schauen, nach Lösungen suchen. Und das war eigentlich auch das Interessante gewesen und die Herausforderung, mit diesen Leuten nach Lösungen suchen, aus dem Schuldensumpf rauszukommen.
Merci vielmals, Herr Alder, für die Geschichte. Danke vielmals. Wünsche ich euch in diesem Fall jetzt eine gute Pension.
Ja, danke vielmals.
Merci. Alles Gute.
Adieu,
Herr Alder. Dann gehen wir weiter zu der Frau Zurbriggen. Grüße, Frau Zurbriggen.
Grüße miteinander.
Ihr seid ursprünglich Köchin und arbeitet aber heute als Pflegehelfer im Spital.
Genau.
Und warum habt ihr diesen Schritt gemacht?
Warum? Also einerseits auch aus familiären Gründen. Durch die Arbeitszeiten, die man im Gastgewerbe hat. Und andererseits auch einfach, ich habe das Gefühl, ich bin viel ausgeglichener und es kommt irgendwie mehr zurück. Also ich habe mehr Freude, mit den Leuten umzugehen. Es ist irgendwie der dankbare Kunde, sage ich jetzt einmal, als im Gastgewerbe.
Und wie war der Wechsel? War das schwierig? Also die Weiterbildung jetzt für den Pflegeberuf, wie hat er das erlebt?
Also ich habe dann einfach neben dem privaten Suchen, bin ich dann auch Kurse, ich habe dann noch einfach 10 Mal müssen, also 10 Tage in die Schule müssen, auf ein halbes Jahr, und dann auch 10 Tage müssen einfach das Praktikum machen. Und am Anfang war das schon noch so happy gewesen, weil so, mit nicht das Gefühl, also mit nicht gewusst, kann ich das überhaupt, oder bin ich fähig, wie komme ich an? Und, mir hat es mal probiert. Es ist eigentlich nicht so, wie mit Prüfungen und allem, wie wenn man eben schon eine Lehre macht. Das ist schon noch ein bisschen anders.
Und wie seid ihr angekommen? Also wie ist es jetzt heute, euer Berufsalltag?
Also mir geht es in dem Sinn gut. Ich mache einfach 40% Nachtwache. Jetzt schon im 9. Jahr. Und eigentlich positiv. Weil was schön ist, ich kann eigentlich arbeiten und kann auch eigentlich heim und muss nicht in dem Sinne so viel Verantwortung übernehmen über Patienten. Und das ist natürlich das Schöne für mich. Ich kann es eigentlich wie loslassen.
Und könntet ihr euch vorstellen, normal einen Wechsel zu machen, euch normal neu zu orientieren?
Könnte ich mir vorstellen, ja, das kann möglich sein. Also einerseits habe ich jetzt schon einen Wechsel gemacht, also in dem, dass ich gleich den Beruf noch ein bisschen als Hobby gemacht habe, daheim. Dass ich mich da ein bisschen selber verwirkliche. Und hankerum suche ich schon noch so Sachen, wo ich das Gefühl habe. Also ich habe ursprünglich mal Diplom-Mittelschule gemacht, nach der normalen Schule. Habe nur dann die 2-Jährige gemacht, respektive bei uns hat es noch nicht die 3-Jährige gegeben. Könnte sein, dass ich wie die Berufsmatur, also BMS oder das dritte Diplomjahr machen, für eventuell vielleicht noch zu studieren. Das könnte noch möglich sein, ja.
Frau Zurbrücke hat noch einiges vor. Ich wünsche euch alles Gute für euren weiteren Weg. Merci vielmals.
Danke,
danke Frau Zurbrücke. Schönen Tag. Danke, Frau Zurbrücke. Und dann gehen wir doch noch weiter zu der Frau Rössle. Grüße Frau Rössle.
Guten Tag, Frau Hulliger.
Frau Rössle, wir haben schon den Alter gehört, der ist ganz frisch pensioniert. Die sind schon ein bisschen länger pensioniert, hat sich aber in der Pension noch neu orientiert. Gell?
Ja.
Jetzt sind eigentlich kaufmännische Angestellte, hat auf dem Sekretariat gearbeitet. Und jetzt machen den Kurs, geben den Kurs für ältere oder kranke Menschen bei der Prosenektute in Malle.
Ja.
Jetzt sagen wir, habt ihr denn noch die Energie gehabt, sagen nach der Pension so, jetzt mache ich noch mal etwas ganz anderes?
Ich habe noch heute Energie und habe noch den Pfupf und muss manchmal selber staunen.
Ja, das gehört man.
Es macht enorm Freude. Und ich habe natürlich, eben, ich bin eine alte Quereinsteigerin, weil ich da nicht fest Wort verliere. Ich habe auf eine tragische Art und Weise meine ganze Pensionskasse verloren. Und dann mit 64 bin ich vor dem Punkt gestanden, wie geht es weiter. Ich habe aber schon immer gerne gemalt. Und es wäre auch mein Beruf gewesen, eine Kunstgewerbeschule zu machen. Und das war zu meiner Zeit noch nicht möglich gewesen, wenn man nicht einen Haufen Geld hatte. Und ich habe sehr viele Malkurse gemacht und habe immer gedacht, irgendwann kann ich das brauchen. Und genau ist es so rausgekommen mit 64, habe ich gesagt, halt, ich will nicht so ganz arm alt werden und betteln, jetzt fange ich etwas Neues an. Und meine Vision war, wenn ich das 5 Jahre arbeite, ab 64, dann bin ich 69. Und was man ab 5 Jahren kann sagen, ich kann zurückblicken, das verhebt ein bisschen. Und ich mache es seit 8 Jahren. Und ich muss sagen, es bringt wahnsinnig Freude. Man kann den älteren Leuten, vor allem den teilweise kranken Behinderten, die vielleicht viele Tabletten bekommen zum Beruhigen oder die vielleicht im Altersheim sind oder die einfach auf einem Abstellgleis sind, kann man wahnsinnig viel bringen. Man kommt ganz viel zurück über. Und mir ist der Hayek ein Vorbild gewesen, wo immer gesagt hat, man muss Freude haben, man muss am Ball bleiben, man muss den Gedanken nicht aufgeben, auch wenn es schwierig wird. Und ich habe seit 8 Jahren mein kleines Malatelier, bin jetzt 76. Und ich komme immer wieder frische Anmeldungen über von 80 bis 91-jährigen Leuten.
Die zu euch kommen, kann malen. Jetzt ist ja wahnsinnig.
Und wo an Malausstellungen manchmal so ein Leuchten haben in den Augen, wo sie, neben meinem Quereinstieg, wo sie die älteren Leute noch etwas fertiggebracht haben. Und das bringt wahnsinnig viel Freude.
Das gehört man von uns. Könnte man dann fast so ein bisschen sagen, ihr habt eigentlich nach eurer Pension den Traumberuf noch erfüllt. Oder euren Traum noch erfüllt.
Ganz genau.
Wunderbar. Ja, ich möchte das gerade noch aufnehmen, Frau Rössle, mit der Frau Böhi, die bei uns im Studio ist, die Laufbahnberaterin ist. Frau Böhi, ist das bei euch auch noch, erlebt ihr das häufig, dass Menschen gerade, die auch nach der Pension sagen, und jetzt will ich noch etwas ganz Neues anpacken?
Ich denke, das ist ein neuer Trend, dass Leute, die vor der Pension stehen, sich überlegen, ja, was mache ich nach der Pension? Wie kann ich Ideen oder eben Visionen noch umsetzen? Was brauche ich dazu? Und häufig setzen sich dann die Leute schon vor der, wirklich der Pensionierung mit dem Gedanken auseinander, um das eben auch zu planen, vielleicht gewisse Vorbereitungen zu treffen.
Also so Leute wie Frau Rössle sind auch schon begegnet in diesem Fall ja im Berufsalter.
Ja, und ich nehme auch an, dass das noch wieder zunehmen wird, weil es Leute hat, die sagen, wir sind noch so fit und wir haben noch so viele Ideen und möchten das eben auch mit viel Freude noch machen.
Merci vielmal auch Herr Alter, der Frau Zubrücke und der Frau Rössle. Jetzt gehen wir nochmal zum Lukas Tassler. Er ist noch weit weg von der Pension. Er ist noch jung. Er hat umgesattelt vom Lehrer zum Winzer und hat den einen oder anderen Lehrplatz müssen zahlen. Von denen erzählt er uns nach dem Adriano Celentano.
no. Perché, perché, perché non ti decidi mai? Un po' ci sei, poi non ci sei. A volte poi non sei come vorrei. Un'altra volta sì e no, sì e no. Perché, perché, perché non ci capiamo mai? Un po' ti dai, poi non ti dai. A volte sai, mi chiedo come fai. Perché sei una discesa che va in salita. Perché sei innamorata e cavolata vita. E con te io quando vinco perdo la partita. Perché sei, tanto si sa cosa sei. Cosa sei? Perché con me, perché con me, perché con me non dormi mai. Un po' mi vuoi, ma sembra che la lite tu la vuoi. Dai, poi non ti dai, a volte sai, mi chiedo come fai. Perché sei come un'ortica margherita. Perché sei innamorata e cavolata vita. L'amore è sempre rabbia sulle dita. Perché sei innamorata, incasinata vita. Perché
der Treffpunkt auf DR6. Der Lukas Hasser, mein Gast, ist ein Quereinsteiger. Er hat als Lehrer gearbeitet und hat mit Anfang 20 beschlossen, jetzt mache ich meinen Traum wahr und werde Winzer mit seiner Frau zusammen. Er hat uns von diesem Schritt schon erzählt, von der turbulenten Zeit, vom Wechsel, von den Aufnahmeprüfungen, die gerade mit der Geburt von der ersten Tochter zusammengeht, von der Hektik und also von der Ungewissheit, von mit Wissen, wie es eben rauskommt. Jetzt sind sie gut seit 8 Jahren her, seit er das Weingut mit seiner Frau zusammen gepachtet hat. Mittlerweile sind es 4 Kinder, die auf diesem Weingut umeinander stürfeln. Aber turbulent sei es noch gänger, also sagen Sie. Was ist denn heute noch so turbulent?
Ja, das ist so, dass mit einem Geschäft, das immer ein bisschen grösser geworden ist. Also wir haben in diesen 8 Jahren unsere Produktion oder die Fläche, die wir bewirtschaften, verdoppelt. Also das ist fortlaufendes Wachstum gewesen. Wenn man wächst, muss man es auch unter die Leute bringen. Und ist dort ziemlich engagiert. Und nachher 4 Kinder reden, glaube ich, für sich, für alle, die eins oder zwei daheim haben, ist Programm vom Morgen früh bis am Abend spät.
Die Reto Lehrplätze müssen zahlen, oder? Also, manchmal ist etwas im wahrsten Sinn vom Wort auch das Loch ab. Können Sie das ein bisschen erzählen von diesen Anfangszeiten?
Ja, das ist so. Also, wie gesagt, bin ich eigentlich ohne Erfahrungen eingestiegen. Ich habe die Ausbildung auf die Önologie beschränkt, also auf die Kälterei-Teil, der ganze rebbauliche Teil, ist alles Autodidakt passiert, die Art und Weise, wie wir Reben arbeiten. Da habe ich die ersten 2-3 Jahre, Lehrplätze gemacht im Rebbau selber, wo ich einfach die Vegetation davon gewachsen ist, ohne dass wir mit der Arbeit hingehen noch haben, weil Kollegen haben müssen engagiert sein, die sich auch helfen, dass wir wieder einigermaßen im Fahrplan sind, von der Natur. Das sind so arbeitsorganisatorische Sachen gewesen, die wir haben müssen lernen. Und ganz konkret, im Weinkeller ist mir einmal ein Süsswein kaputt gegangen. Also ich habe ein Süsswein gemacht, 200 Liter, wo einfach ein Essigstich hat bekommen. Und da sind wir etwa im dritten oder im vierten dritte Jahr, wo wir mit der Trocknung wie schon gewisse Referenzen hatten. Da haben wir einfach aus Konsequenz vom Qualitätsbild, das wir eben auch schaffen von unserer Weichauerei, haben wir das Zähnchen aufgetan und das Enkelloch versenkt. Das waren x-tausend Franken, die wir dort auf das Spiel gesetzt haben, für den Aufbau von unserem guten Ruf.
Das tut weh, oder?
Das tut weh. Ja, das ist ja so.
Das bringt mich zum Thema von der Existenzängste. Eben jetzt gerade hier mit vier Kindern, so einem Betrieb. Plagen dich so Ängste manchmal schon?
Ja, das sind die zentralen Ängste, die uns jetzt die acht Jahre eigentlich ständig begleitet haben. Wir haben, der Rebbau ist nicht eine Branche, die hohe Rentabilitäten mit sich bringt. Das weiss man von Anfang an. Es ist eine Branche, die langsam sich amortisiert. Also wir haben sehr, sehr lange und intensive Investitionsphasen. Es geht fast zwei Jahre, bis man die ersten Weine überhaupt auf den Markt bringen kann und die Produktionskosten, die man ausgelegt hat, wieder zurückholen. Und das muss man über Jahre verteilen. Also die Investitionen, die in den ersten acht Jahren gelaufen sind, die sind eigentlich immer noch laufend. Und von dem her sind wir vom Budget her ja jetzt acht Jahre wirklich immer an der Grenze von dem, was man noch so tragen kann. Und das ist etwas, was ihm schon tut, beschäftigen.
Also quasi, dass ihr nie wisst, können wir das nächste Jahr noch weitermachen?
Das war die Situation in den ersten acht Jahren, ja.
Und wie seid ihr als Familie mit dem umgegangen?
Ja, das gibt mehr oder weniger sinnvolle Arten, mit Drucksituationen umzugehen. Also man hat manchmal halt gewisse gereizte Stimmungen, wo es eine explosive Stimmung hat, wo man Müdigkeit spürt, Erschöpfung spürt, wo man muss schauen, dass man unbedingt Erholungsinsel arbeiten kann. Das ist auch etwas, was viele Selbstständige am Anfang beschäftigt, dass man eigentlich nonstop arbeiten kann. Man kann Tag und Nacht arbeiten, man kann das ganze Jahr durch arbeiten, dass man einfach lehrt, sich auch Freizeiten zu nehmen, wirklich konsequent Ferien eingibt, wie wenn man angestellt wäre und das nachher auch durchzieht. Und vielleicht habe ich auch einen Ausgleich gesucht. Ich habe vor vier Jahren, wenn es mir Zeit erlaubt, angefangen Golf zu spielen, wo ich wirklich den Puls mal nicht rauffahren, sondern runterfahren. Und das sind so Sachen, die sehr viel dazu beitragen haben, dass man sich ein bisschen gelassener nehmen kann.
Also es ist streng, es ist ein Stress. Bereut ihr den Schritt?
Den Schritt haben wir nie bereut. Wir machen das sehr, sehr gerne. Wir machen das nach wie vor mit Enthusiasmus. Der Erfolg stellt sich ein. Wir sind in den letzten drei Jahren von verschiedenen Weinführern und von Weinjournalisten hervorragend bewertet worden. Wir kommen langsam in die Kundenkreise. Wir haben Distribution aufgebaut mit Fachhändlern und Spitzengastronomen, wo wir dürfen zusammenarbeiten. Also das wird sich einfach konkretisieren. Aber es ist intensiv, es ist kräfteraubend und manchmal sind wir einfach müde.
Und da hilft vielleicht manchmal auch die Musik, oder? So ein bisschen zum Ausgleich schaffen. Eure Frau, die singt bei der Band Irwisch. Wir hören sie an mit dem Song First Time. Und die bleibt noch ein bisschen bei uns im Treffpunkt auf der Seite.
Gives me shelter. from the dark.
This should never fade away. Nothing should tear us apart in my heart.
All the time I feel I'm in love. All the time I feel I'm in love. All the time I feel I'm in love.
Herzlich willkommen zu der zweiten Stunde Treffpunkt auf DR6. Und es ist eine Art so ein queerer Treffpunkt. Wir reden über Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, über Menschen, die irgendeinen in ihrem Leben finden. Jetzt mache ich etwas ganz anderes. Zum Beispiel der Hans Schmid, er hatte eigentlich einen Top-Job gehabt, Chefbeamter im Kanton St. Gallen war er. Aber eines Tages hat er beschlossen, ich mache einen Neuanfang. Ich werde Hoteldirektor im Engadin. Es ist einiges auf ihn zugekommen und gewisse Sachen würde er heute auch anders machen. Aber bereuen tut er diesen Schritt überhaupt nicht. Wir reden mit ihm in wenigen Minuten. Am Mikrofon Simon Ulliger. Guten Morgen.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
Chaos for my baby just
Treffpunkt auf DRS1. Und mein nächster Gast war Chef vom Kulturamt im Kanton St. Gallen. Er hat das Budget verwaltet, hat Gelder verteilt, hat Macht gehabt, kann man sagen, Ansehen. Es war ein guter Job mit Sozialprestige. Und irgendwann hat er aber gemerkt, etwas fehlt mir. Er hat darum umgesattelt, ist seit 3 Jahren Hoteldirektor im Hotel Linard in Lavin im Engadin. Guten Morgen, Hans Schmid.
Guten Morgen, Entschuldigung.
Quereinsteiger vom Chefbeamten zum Hotelier. Was war es, was euch gefällt hat als Beamte?
Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass mir die unternehmerische Freiheit und auch die unternehmerische Verantwortung fehlt. Und es gibt also ein kleines Schlüsselerlebnis. Ich habe als Ideenträger und jemand, der sich gerne mit interessanten Leuten vernetzt, das Projekt lanciert, Kunst und Kleid in St. Gallen. Eine grosse Ausstellung. Und der damalige Direktor von der Kunsthalle, der Gianni Jetz, hat mir dann mal liebevoll gesagt, eigentlich musst du dich gar nicht mit Ideen einbringen, es reicht, wenn du fürs Geld schaust. Und da bin ich ein bisschen erschrocken, ich war im Moment böse auf ihn. Und haben mir dann gesagt, ja, vielleicht bin ich auf der falschen Seite und vielleicht muss ich wirklich eine Aufgabe finden, wo das Entwickeln von Ideen, das Umsetzen und auch die Früchte können tragen, direkt und abschließend miteinander verbunden sind. Und das ist dann eben der Unternehmer. Und das war so ein Hauptmotiv für mich, wo ich jetzt auch mit gemerkt habe, dass ich mehr der Typ für den Unternehmer bin und weniger der zum Verwalten oder nur ermöglichen.
Und warum denn gerade Hotelier?
Ja, das trägt ja viel mit sich um. Immer so der berühmte Traum vom kleinen Hotel in der Toskana. Das ist heutzutage immer mehr das B&B. Ja, und Gastgeber sein ist etwas Schönes, also wenn man mit Menschen zusammen ist. Ich koche persönlich sehr gern, habe das auch mit Freunden immer schon pflegen. Und dann kommt man an den Punkt, und aufgrund von der Ferienaufenthalt in Lavin ist dann eigentlich das Projekt ein bisschen auf uns zugekommen.
Also auf euch zugekommen, wie denn konkret? Das hat die Käse, da wäre ein Hotel zu haben, wollt ihr das machen oder wisst ihr das gar
nicht? Ja, genau. Mit meiner Familie bin ich viele Jahre in der Ferien in Lavin und die Vermieterin, Ladina Campbell von unserer Ferienwohnung, sie hat dann gesagt, ja, jetzt wird es verkauft, wäre das nicht etwas für euch? Und dann ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
Und ist das ein schneller Entscheid? Also hat er schnell gewusst, das machen wir? Oder hat es da Zweifel gegeben?
Nein, also emotional ist es schnell klar gewesen. Und auch also von der Vision her. Nachher ist die ganze Frage für die Finanzierung, weil wir nicht irgendwie vermögend gewesen sind, um das einfach so herzulegen. Und dann hat man gemerkt, dass das Hotel eigentlich an allerschönster Lage ist, geschichtsträchtiges Haus, aber dass es in einem himmeltraurigen Zustand war, so in den 80er Jahren renoviert und abgewirtschaftet. Und dann kommen halt so verschiedenste Überlegungen und Abwägungen, auch natürlich die Frage von der Risiken, von der Aufgabe von der Sicherheit, die man bisher hatte. Und ja, es ist glücklicherweise eine Aktiengesellschaft, die wir dann haben können gründen, wo 300 die alle Geldgeberinnen und Geldgeber drin sind, die eigentlich überhaupt das erst möglich gemacht haben, um das Haus zu erwerben und den grundlegend umbauen.
Das ist nur
ein Teil von der grossen Geschichte. Ja.
Dann hat er mal das Hotel gehabt, seid aber ja eigentlich immer noch Beamter gewesen. Also Hotelier muss man ja auch noch zuerst lernen. Wie hat er das denn gemacht?
Ja, das ist also das Kernwort vom Ganzen, wegen dem Lernen. Also die Erfahrung bis daher in diesen 3 Jahren zeigt, dass eigentlich, wenn man beseelter Gastgeber ist, mit Ideen, Flair und Liebe zum Beruf, dass man dann den Bereich vom Kochen, vom Bewirten, von der Ästhetik, Inneneinrichtung, einfach die ganze Gastgeberkultur, dass man das eigentlich sehr gut macht. Wo das Problem liegt, ist bei der Administration. Also die ganze technische, administrative Sachen im Hintergrund. Wenn man dort nicht gelernt ist, dann leidet man darunter. Und das ist voll passiert.
Also unter dem hat er gelitten, im Sinne, dass er wie überfordert war mit all dem, was da auf euch zu ist gekommen.
Ja, genau. Es hat sehr viel Energie absorbiert. Es kommt die ganze Computerlastigkeit von der heutigen Zeit dazu. Ich bin in einer Generation, wo ich nicht mit Excel aufgewachsen bin. Und. Und dann ist man eigentlich von Drittkräften abhängig, wo man eigentlich nicht wirklich kalkuliert von Anfang an, weil es geht um das, wenn man am Gas bietet, nicht unbedingt um das hinein tun. Also das ist so eine Kernerfahrung, dass man das gerne unterschätzt und dass es einem dann ziemlich stark belasten kann.
Was würdet ihr da jetzt heute anders machen, wenn ihr nochmal frisch arbeiten
könntet? Also es ist einfach so, es braucht eben eine wohldosierte Portion von Naivität, sonst macht man so etwas eh nie. Also von dort her ist es ein bisschen schwierig, jetzt hypothetisch zu sagen, wenn man alles müsste kalkulieren und besser machen, aber eigentlich müsste man zuerst schon für sich schauen, also dass man gut wohnt, dass man ein gut eingerichtetes Büro hat Und dass man eigentlich die ganze Büroinfrastruktur von Anfang an erklärt hat, sodass man nachher kann auf einem gut vorbereiteten Feld die eigentlich Aufgabe haben, ja nicht umgekehrt. Das wäre so die Hauptlehre aus dem Ganzen.
Und heute führt er mich aber rundum als Hotelier.
Die Aufgabe ist wunderschön und es geht jetzt ums Expandieren und einfach da ums Klären, dass man da, was investiert ist, so kann, wie eben, dass es auch schön Früchte hat.
Also dann wünsche ich Ihnen in diesem Fall viel Erfolg und ein gutes Ernten von diesen Früchten hoffentlich. Merci ja. Vielmals.
Danke Hans Schmidt. Sehen wir uns da oben einmal. Ja,
ja, wäre doch schön. Hey, im Hotel Linard in Lavin. Merci vielmals. Ade, Herr Schmidt. Ein bisschen naiv muss man sein, der sagt, sonst mich sehr nicht, habe ich auch schön gefunden. Der Tourismus ist eine Branche, die sich grundsätzlich relativ gut eignet für Quereinsteiger, wo ein breiter Horizont dort gefragt ist. Und es gibt in Luzern extra einen Tourismus-Lehrgang für Quereinsteiger. Was man dort lernt, das erfahren wir. In wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dieser Seite. Lein
amava Charlie, la incontré la calle tendida y lloró. Hambre, Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie, yo le di nido nuevo. Esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte.
Er hat ein Hotel aufgetan, ist Hotelier geworden. Früher war er Chefbeamter, der Hans Schmid, den wir vorher gehört haben, hier im Treffpunkt auf DR6. Wir reden heute Vormittag über Quereinsteiger und meine beiden Gäste, Lukas Hassler und Brigitte Böhi, Laufbahnberaterin, Berufsberaterin, selbstständig in Zug. Und der Herr Hassler selber, auch ohne Quereinsteiger, der hat dem Herr Schmid zugelassen, intensiv zugelassen. Es hat ein bisschen schmunzeln. Herr Hassler, was hat mich zu schmunzeln gemacht?
Also die wohldosierte Naivität ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Es ist wirklich unglaublich schwierig, abzuschätzen, was da tatsächlich alles kommt. Also wenn man auf einen Winzer umschulen will, sieht man vor allem die Arbeit in der Weichauerei und die Arbeit im Rebberg.
Und das Wein trinken.
Und das Wein trinken, selbstverständlich. Und das gute Essen dazu. Und was es bedeutet, ganze Betriebsleitung zu machen, also Arbeitspläne aufzustellen, Personal anzustellen, ganze Anbauabrechnungen oder respektive die ganze Verkaufsseite zu machen, wo eigentlich beides selber von fast 100% stellen sind. Das ist nicht wirklich im Fokus am Anfang und bringt unglaublich viele Aufwendungen mit sich, wo man eben ein bisschen ins Wasser geht, wo man sich vielleicht auch abschrecken würde, es zu machen, wenn man es von Anfang an könnte einschätzen. Darum ist die Naivität gar nicht so schlecht.
Die Wohldosierung. Das ist wichtig, Frau Böhi, oder? Dass es eben wohldosiert ist, dass man sich doch ein einigermaßen realistisches Bild macht von dem neuen Beruf, den man drin will.
Ganz genau. Ich würde den Schwerpunkt aufs Wohldosierte und nicht auf Naivität setzen. Weil es ganz wichtig ist, wenn jemand sich mit einem Quereinstieg befasst, dass man eben sich ein möglichst gutes, realistisches Bild macht und möglichst die Vorstellungen, die man hat von dem Beruf, von dieser Tätigkeit, auch überprüfen in der Realität. Das heisst, dass man sich möglichst breit informiert, dass man, wenn es geht, wirklich mit Berufsleuten, mit Fachleuten das Gespräch sucht, irgendwo auch vielleicht einmal eine Woche, zwei gehen Probe arbeiten, um dann vor Ort zu schauen, wie sieht das wirklich aus? Ist das wirklich so viel Gestaltungsspielraum, den ich mir da ausgemalt habe? Oder ist jetzt wirklich Marketing so kreativ, wie ich mir das vorstelle, in meinen Künstenvorstellungen, um dort halt so Freude zu behalten, aber auch wirklich die Vorstellung mit der Realität möglichst gut können zu vergleichen.
Und da könnte man zum Beispiel auch, wenn man jetzt in Tourismus will, einen Kurs machen. Es gibt nämlich an der Hochschule Luzern extra einen Tourismuslehrgang für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Und aufgebaut hat auch der Martin Barth. Er ist Leiter von Weiterbildung am Institut und er ist jetzt am Telefon. Grüße, Herr Barth.
Ja, Huliger.
Wir haben jetzt Frau Böhi gehört, die sagt, eben, wie wichtig es ist, dass man noch weiss, auf was man sich einlädt. Ist das auch so ein Hintergedanke, den ihr mit eurem Kurs verfolgt? Dass ihr eben die Leute, die in Tourismus wollen, dass ihr denen auch ein bisschen die Augen auftut und ihnen zeigt, was da eigentlich auf erwarten.
Also unbedingt. Ich habe den Kurs ja aufgebaut, weil ich selber auch ein Quereinsteiger bin. Ich habe ja auch den Wechsel gemacht vom Mövenpick als Generalsekretär zum Tourismusdirektor und habe natürlich aus diesen Erfahrungen heraus eigentlich den Kurs auch aufgebaut, um eben den Leuten, wie es Frau Böhni gerade gesagt hat, eigentlich so ein bisschen das Bild vom Tourismus zu vermitteln, die Players können zu präsentieren und nicht irgendwie mit falschen Vorstellungen nachher vielleicht in den Beruf steigt.
Jetzt müssen die Leute, die zu euch kommen, die müssen einen Uni-Abschluss haben oder eine Fachhochschule oder einen ähnlichen Fachausweis und noch Berufserfahrung. Aus welchen beruflichen Ecken kommen denn die Leute, die jetzt bei euch den Lehrgang absolvieren?
Das ist eigentlich spannender und glaube auch interessant und faszinierend an diesem Kurs. Die Leute kommen eigentlich von allen Berufsgattungen her. Wir haben Juristen, wir haben einen Architektin, wir haben Leute aus dem Bankenbereich, Versicherung, einen Apotheker haben wir gehabt. Sie kommen aus dem Bereich Kultur, Sozialem, Ingenieur, Wirtschaftsprüfer, also eigentlich wirklich querbeet. Es sind in den letzten vier Kursen, die wir jetzt seit 2005 haben dürfen anbieten, ca. 50 Absolventinnen und Absolventen waren, ein bisschen mehr Frauen. Wir hatten etwa 30 Frauen und etwa 20 Männer.
Und dann tut ihr mit denen in einem Modul oder in einem Teil von eurer Ausbildung auch die Tourismuswelt simulieren, eins zu eins. Wie macht ihr das? Erzählt uns mal, wie das geht.
Das ist richtig. Also, der Kurs baut eigentlich auf drei Säulen auf. Das eine ist Fachwissen in kompakter Form. Die Leute sollen eben das, was ihnen eben fehlt, das Wissen überkommen. Das ist sehr konzentriert. Ich sage nämlich fast intravenös, wenn wir dann in diesen 16 Tagen versuchen, das wichtigste Wissen zu vermitteln, um einen Überblick und Zusammenhang eben können zu verstehen von dem Tourismus. Die zweite Säule ist eigentlich ein Auf- und Ausbau von Netzwerken. Wir haben das Gefühl, dass generell, aber im Tourismus im Speziellen eben, ein gutes Netzwerk wichtig ist. Richtige und wichtige Leute kennen, die einem später können Tipps geben, Türen können aufstossen, das ist ganz zentral. Und wir machen das mit sogenannten Social Events, mit 7 Anlässen, Nachtessen, wo die in Gstaad, in Engelberg, im Engadin oder in Luzern eben wichtige Leute rund um den Tourismus kennenlernen. Und das Dritte, und das ist Ihre Frage, ist eigentlich eine Simulation von dieser touristischen Welt. Wir haben eine Übungsanlage aufgebaut, wo wir eigentlich die Teilnehmenden während 2 Tage realistische Übungen tun. Also zum Beispiel spielen wir eine Vorstandssitzung in einem Tourismusort. Der eine spielt Gebärbahndirektor, der andere ist Tourismusdirektor, Hotelier. Und die müssen einander gegenseitig überzeugen von ihrem Projekt in einem Budgetprozess. Dann kommt plötzlich ein Zwischenfall, eine Krise. Die müssen Kommunikation, also eine Pressekonferenz vorbereiten und müssen eine gemeinsame Sprachregelung finden. Oder eine andere Übung ist zum Beispiel, ein Hotelier muss das Gegenüber, den Gesprächspartner, versuchen zu überzeugen, dass sie eigentlich miteinander kooperieren müssen, weil es beiden schlecht geht. Mit dem Ziel, dass die Leute eben wirklich verstehen, was kommt denn auf mich zu im Tourismus, wie funktioniert der Tourismus. Und auch zu sehen, ob das wirklich etwas ist, wo man schon später eine Tätigkeit vorstellen kann oder nicht.
Und gibt es eine Menge schon Leute bei euch, die sagen nach dieser Ausbildung, das ist überhaupt nichts für mich? Also ich habe jetzt gesehen, das passt überhaupt nicht zu mir.
Ja, das klingt vielleicht blöd, wenn ich sage, das ist schöner dran. Aber ich glaube, es gibt Leute, ich habe jetzt gerade im letzten Kurs, der letzten Samstag zu Ende gegangen ist, eine Person, eine Frau gehabt, die gesagt hat, also ich glaube, der Tourismus ist doch nichts für mich. Das ist ja harte Arbeit, da gibt es verkrustete Strukturen zum Teil, Finanzen sind nicht so vorhanden, wie ich mir das vorgestellt habe. Man ist so ein bisschen eingeklemmt von verschiedenen Interessengruppen. Ich glaube, ich lasse da lieber die Finger davon. Und ich glaube, das ist eben auch wertvoll, so eine Erfahrung, dass man sieht und sagt, das ist vielleicht nichts für mich, bevor man vielleicht ein zu hohes Risiko eingeht und vielleicht so einen Wechsel nachher macht.
Und was für Feedback oder Rückmeldungen kommen darüber jetzt von denen, die näher mit den Quereinsteigern arbeiten im Tourismus?
Also von den Arbeitgebern dringen jetzt nicht allzu viel Feedback zu uns durch. Tatsache, dass aber die Leute nach wie vor in diesen Jobs, die sie eben gewechselt haben, sind. Und zum Beispiel jetzt aktuell habe ich in dem Kurs, der eben am Samstag zu Ende gegangen ist, 2, die bereits einen Job haben. Jemand wird in Baden Projektleiterin Standardmarketing, die auch den Tourismus beinhaltet. Und eine zweite Person wird Leiterin von einem Campingplatz im Jura. Das zeigt mir eben, dass die dann auch in diesen Jobs auch sind, auch länger zurück eigentlich in diesen Jobs noch sind, dass das offensichtlich gefragt ist und dass man einige Leute auch gut einsetzen kann.
Merci vielmals, Martin Barth, für den Einblick in den Tourismuslehrgang für Quereinsteiger in Luzern. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen, merci vielmals, alle Verhuriger.
Ade, Herr Barth. Auch die SBB bietet extra einen Lehrgang an für Quereinsteiger. Und zwar kann man dort in 12 Monaten zum Zugsbegleiter werden. Gerade in 2 Wochen startet wieder eine Offensive. 180 Zugsbegleiter oder Zugsbegleiterinnen werden gesucht. Warum das die SBB auf Quereinsteiger setzt, das wollen wir herausfinden in wenigen Minuten.
Have some fun, dancing in the morning sun. Look into the bright blue sky. Come and let your spirit fly. Living it up this brand new day. Summer sun, it's time to play. Doing things that feel so good. Get into the motion. What I'm feeling, it's never been so easy. When I'm dreaming, summer dreaming. We'll be right back.
mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
Mrs. Avery, I just gotta talk to her.
I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
Mrs. Avery, I just gotta talk to her.
I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and so won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
Mrs. Avery, I just gotta talk to her.
I'll only keep her a while.
Wenn ihr heute Morgen nicht mit dem Auto gefahren, sondern mit dem Zug, dann habt ihr vielleicht so eine Ansage gehört.
Mesdames et Messieurs, à vous d'attendre une correspondance en provenance de Stuttgart-Schaffhouse. Notre train circule actuellement avec 5 minutes de retard au départ de Zurich. Je m'excuse pour le retard et vous souhaite un grand voyage.
Das ist der Zugsbegleiter, der ihm da über die Verspätung aufklärt. Und genau dieser Zugsbegleiter, der war vielleicht vorher Elektriker gewesen, oder Verkäufer oder Pösteler. Die SBB setzt nämlich bei der Suche nach neuen Zugsbegleitern auf Quereinsteiger seit gut 5 Jahren. Und seitdem sind die meisten von allen neuen Zugsbegleiter eben Quereinsteiger. Sie kommen aus anderen Branchen und machen bei der SBB ein Jahr lang eine bezahlte Ausbildung. Warum setzt denn jetzt die SBB auf Quereinsteiger? Das wollte ich von Barbara Meyer wissen. Sie ist Verantwortliche für das Zugspersonal bei der SBB.
Das sind Leute, die haben eine breite Erfahrung, die haben eine vielfältige Erfahrung. Das ist fast so wie unsere Kunden. Auch die sind ja sehr unterschiedlich. Ganz vielseitige Menschen haben wir auf dem Zug. Und so möchten wir auch Mitarbeitende auch vom Alter her mit unterschiedlichen Hintergründen und bringe eben bereits Erfahrung mit dem Bereich Kundenorientierung, Dienstleistung. Ich denke, das Konfliktverhalten ist ja vom Zug wichtig. Und das bringen die Leute in der Quereinsteig viel pointierter mit.
Sind sie billiger als jetzt Leute, die die Lehre machen, die technische Kaufmann?
Das ist sie klar nicht. Wir haben dort ein einheitliches Lohngefüge und die Mitarbeitenden bereits in der Ausbildung werden zu vollem Lohn bei uns engagiert.
Jetzt, welche Erfahrung habt ihr denn bis jetzt gemacht mit diesen Quereinsteigern? Eben, ihr habt gesehen, die haben einen sehr breiten Rucksack oder einen grossen Rucksack, den sie mitbringen. Das als Vorteile, gibt es vielleicht auch Nachteile, die ihr erlebt habt?
Wir legen sehr grossen Wert auf die Anforderungskriterien, die wir stellen. Wir haben dort eine hohe Hürde und von dem her haben wir letztendlich auch bei den Leuten, die wir anstellen, einen grossen Erfolg. Wir haben also von dem her sehr gute Erfahrungen mit diesen Quereinsteigern. Sie beleben unseren Alltag, sie bringen noch andere Inputs, andere Hintergründe mit. Das ist für uns sehr, sehr bereichernd. Wenn ich so ein bisschen schaue, was wir für Leute die können engagieren können, das sind Leute, sei es aus dem Gastgewerbe, aus dem Tourismusverkauf, aber durchaus auch Handwerker. Das ist eben so ein bisschen die breite Palette, die wir bereits auch im Vorfeld jetzt schon angetönt haben.
Welches sind die Nachteile? Ist vielleicht die Fluktuation grösser? Also, dass Leute, die sich schon mal haben, völlig neu orientiert im Leben, das vielleicht auch noch ein zweites oder drittes Mal machen und dann schneller wieder abspringen?
Das könnte ich aus meinem Alltag im Personalbereich überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, das ist meistens sehr ein bewusster Entscheid. Der Entscheid wird dann auch bewusster, dass letztendlich die Rekrutierung ist ja die umfassend. Die Leute gehen unter anderem einen Tag auf den Zug und sehen das, wie das läuft. Von dem her, nein, also die Fluktuation ist völlig identisch wie in anderen Bereichen auch.
Jetzt, als ihr angefangen habt, vor etwa 5 oder 6 Jahren, eben mit dieser Ausbildung für Quereinsteiger, hat es zum Teil auch noch Anerkennungsprobleme gegeben, von den Alteingesessenen, sage ich jetzt mal, die gefunden haben, was kommen jetzt da für Junge, die nicht die gleiche Ausbildung gemacht haben wie ich. Wie haben sich die Probleme geäussert im Berufsalltag von diesen Leuten?
Das ist ganz klar. Mit der Umstellung auch von diesen Monopolberufen auf neue Modelle hat es in der Anfangsphase ein bisschen Skepsis gegeben beim bestehenden Personal. Mir ist aber ganz wichtig, das ist wirklich etwas, das vor 5, 6, 7 Jahren das Thema war. Mittlerweile ist das Alltag. Die Quereinsteiger gehören zum Berufsbild, Reisezugbegleitung, wie alle anderen auch. Und ist von dem her völlig akzeptiert.
Wieso gibt es denn eigentlich die Lehre als Kondukteur nicht mehr?
Das hat so mit der Vergangenheit von der SBB zu tun. Früher ist das wirklich so, der Kondukteur mit der roten Tasche oder die Kondukteurin mit der roten Tasche, wie man sie so gut kennt, das gängige Bild war. Die SBB ist weg von diesen Monopolberufen her zu modernen Berufsbildern, die eben auch noch ermöglichen, außerhalb von der SBB tätig zu sein. Und ist von dem her sehr eine Universalausbildung, was natürlich der Kondukteur einfach ist, völlig, der ist einfach an die SBB gebunden gewesen, allenfalls noch ein anderes Unternehmen im öffentlichen Verkehr.
Wir haben jetzt viel von diesen Quereinsteigern geredet, ihr habt schon ein paar Branchen erwähnt, wo sie eben herkommen. Was sind denn so die meisten, oder von welchem Hintergrund haben die meisten, kann man das sagen, die bei euch jetzt im Zug arbeiten?
Das ist spannend. Das Typische gibt es in der Tat nicht. So ein bisschen die kundenaffine Tätigkeit, eben wie Gastgewerbe, Tourismus, Verkauf, das trifft schon auf, aber wir haben auch wirklich sehr viele Handwerker und haben eine ganz breite Palette. Von dem her, so der typische Hintergrund, den gibt es in der Tat nicht.
Also wenn ich morgen jemanden im Zug das Billett kontrolliert, könnt ihr ihn fragen, ob er vielleicht früher eben ein Handwerker war und aus welchem beruflichen Ecke er kommt. Das war Barbara Meyer, Verantwortliche für das Zugspersonal bei der SBB. Und eben, wie gesagt, im Mai 2011 startet ein weiterer Ausbildungsgang. Im September beginnt die Ausschreibung. Ihr findet alle Details bei der SBB auf dem Internet unter sbb.ch. Jetzt haben wir es gehört vorhin, Frau Böhi, Laufbahnberaterin, dass eben die so Quereinsteiger sind, manchmal am Anfang auch Anerkennungsprobleme haben von den Alteingesessenen, ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass so Quereinsteiger eine Art Ausbildung abwerten, oder? Also wenn ich jetzt eine lange Berufsausbildung mache und dann kommt da einer, der ihre Schnellbleche, schnell etwas hat sich angeeignet, wertet das nicht meine Ausbildung irgendwie auch ab?
Das würde ich so nicht sagen, weil es ist ja im Normalfall so, dass eine Person entweder vorgängig sich schon ausbilden muss, sich Kompetenzen erwerben, oder dann schon sehr viel mitbringt, wo vielleicht nicht gerade eins zu eins das Papier beinhaltet, wo man dann braucht für die Tätigkeit rein, oder auch ganz viele Sachen nachher on the job, also halt erlernt wird. Und dort braucht es ja sehr viel Einsatzfreude und es braucht sehr viel Lernbegierigkeit, um das nachher dann entsprechend aufzunehmen und umzusetzen. Und es sind ja ganz viele Komponenten, die nachher dazu führen, dass jemand eben ein guter Berufsfachmann oder Berufsfachfrau ist. Und das Papier alleine sagt das ja noch nicht aus.
dann braucht es im Prinzip auch einen Arbeitgeber, der eben auch die anderen Faktoren eine Art ein bisschen beizieht, wenn er jemanden anstellt. Also nicht nur einfach das Dossier, quasi, was da drinsteht, dann und dann die Ausbildung, sondern eben auch, was er sonst noch so gemacht hat.
Ja, meine Erfahrung ist, dass Arbeitgeber natürlich manchmal auch Angst haben, zum Quereinsteiger zu beschäftigen, einzustellen, weil sie gerne die Qualifikation auf dem Papier haben, damit sie quasi die Sicherheit haben, dass die Person wirklich dann auch die entsprechende Know-how mitbringt und darum zurückhaltend sind. Aber auf der anderen Seite mache ich auch die Erfahrung, dass Leute, die eben in einem Gebiet, also in einer Firma tätig sind und dort sehr eine gute Arbeit, einen guten Job machen, nachher innerhalb von dieser Firma Quereinstieg machen, weil man die Person kennt und weiss, die Person hat ein grosses Potenzial und man ihr dann auch andere Tätigkeiten eben dort zutrauen. Und dort ist für Quereinsteiger, egal ob es firmenintern oder extern ist, wichtig, dass man wirklich die eigenen Stärken, die eigenen Fähigkeiten kann vorstreichen, die auch gut kann präsentieren, ich sage auch verkaufen, damit eben das Gegenüber einem das auch abnimmt. Und je mehr, dass sich selber jemand das zutraut, umso mehr wird dann auch eben eine Arbeitgeberseite das einem auch abnehmen. Und wenn ich mir selber das schon nicht zutraue, wie soll denn mein Gegenüber das mir können abnehmen? Also das ist ganz wichtig auch noch.
Der Heinz Stalder hat sich etwas zutraut, und zwar hat sich er als Sanitärinstallateur zutraut, dass er gut tanzen kann und eine Tanzschule auftun. Er erzählt uns von seinem Quereinstieg nach der Sendung.
Die 17 Jahre habe ich immer und bin nichts und fühle an mich nicht wirklich wohl in meiner dass ich gegangen bin, ist alles andere als schlau. Und dass ich der Doppel bin, dann weiss ich selber ganz genau, wenn es einen Preis für die Dümme gibt, dann wäre ich ewig gemacht für mich. Wenn ein trockenes Herz berühmt mich, wäre ich aber voll dabei. Wer wie dich zurück wird bringen, aus Vertrauen an Bränkling ab, dann mein Konto auf mein Selbstvertrauen, beide wieder zwei. Wer Hollywood erfindet, doch wie dir alle, ich weiss auch ich, wie's läuft in so einem Fall. Es gibt keine Preise für so Zeug. Die meisten merken nicht einmal, wie man versucht, im Selbstmitleid und langsam untergeht. Dann fährt man sicher besser, wenn man es gar niemandem sagt. Du, wenn es einen Preis für die Dümme gibt, dann wäre ich ewig gemacht für mich. Wenn ein trockenes Herz berühmt mich, wäre ich aber wohl dabei. Wer wie
hey, der war die Star.
Sandy auf DRS1. Und unsere Hörerinnen und Hörer machen zum Teil ein bisschen Gümp in ihrer Karriere. Zum Beispiel der Hans Stalder. Er macht eigentlich wortwörtlich Gümp, nämlich Rock'n'Roll-Gümp. Aber fangen wir vorne an. Grüß dich, Herr Stalder.
Grüß dich, Oliver.
Herr Stalder, ihr seid eigentlich Sanitärinstallateur gewesen, gell?
Ja.
Und nachher, was ist passiert?
Ja, passiert ist einfach folgendes. Ich bin einfach ausgegangen und habe gesehen, dass da irgendjemand so wunderbar Rock'n'Roll tanzt. Und ich habe das Gefühl, ich wollte das so lernen. Bei dem, zu dem in einem Tanzkurs über den Winter und einfach, der hat super getanzt, aber der hat den Leuten das schlecht beibringen können. Und ich habe dann daheim das Zeug geübt und gemacht und da in den nächsten Jahren. Und ich habe irgendwann mal das Gefühl gehabt, jetzt gebe ich selber einen Tanzkurs.
Also quasi, die können das eigentlich besser als der andere, dass den Leuten beibringen.
Ja, ich hatte ein anderes System gehabt und er, bin ich einen Plattenspieler gekauft und zwei Boxen-Texli-Preis, die in der Altstadt von Bern einen Altstadtkeller für 100 Franken gemietet und so angefangen.
Und hat er den Job als Sanitärinstallateur aufgehört oder hat er das noch nebenbei gemacht?
Nebenbei gemacht, immer gearbeitet. Und dann haben wir ein Tanzturnier, sie waren erfolgreich, bei 78-80 war ich Schweizer Meister im Rock'n'Roll. Und ich war zwischendurch in Marokko, bin dort mal in einem Hammam und habe Gefühl gehabt, das ist super, ich komme heim, zu massieren lernen. Und in der Folgezeit, wo man natürlich die Rock'n'Roll-Tanzkurse gegeben hat, waren die Lokalitäten immer zu klein gewesen. Und dann sind wir ins nächste Lokal, wieder zu klein, das nächste Lokal, wieder zu klein. Und dann eines Tages kommt da einer daher und sagt, so geht es nicht mehr, du musst etwas Größeres haben. Und dann sind wir an die Laupenstrasse schauen. Und dort war die alte Verbandsmolkerei gewesen. Und dort waren etwa 400 Quadratmeter zur Verfügung gewesen. Ich war aber immer noch Sanitärinstallateur gewesen.
Und dann
habe ich Pläne bekommen und dann bin ich heim und habe gesagt, so, jetzt mache ich das Tanzzentrum auf.
Mhm. Und hat er den Beruf an den Nagel gehängt, der Sanitärin? Dann hat er dann gefunden, jetzt tut er auf ein Tanzbein setzen, sozusagen.
Im Januar 1980 habe ich das an den Nagel gehängt, habe mich voll um das gekümmert. Ich hatte dann Leute, die Standard und Latin unterrichtet haben, die sich aber reingemietet haben. Also ich hatte Leute in der Hinterhand, die wir eigentlich die Lokalitäten finanziert haben. Ich habe die Nebenkosten finanziert, habe den ganzen Brett geputzt. Und nebenan einfach Rock'n'Roll-Kurs, Fitness-Kurs, Jazz-Gymnastik-Kurs mit Leuten gemacht. Und so ist das Ding nachher gelaufen, 12 Jahre.
Und was war das für eine Zeit gewesen, jetzt im Rückblick?
Super.
Streng?
Mir war es fit gewesen.
Vom Tanzen, oder?
Ja, denke ich. Ja, man war fit und hat eigentlich da gar nicht so heftig viel studiert und keine Businesspläne, hat einfach vorwärts gemacht. Und ich einfach vorwärts gemacht, ob so nicht viele Neinsäger hatte, und alle Tanzschulen in Bern sind natürlich nur auf die Hucke gestiegen, weil ich gesagt, das dürfte nicht, und Zügelgeschichten. Und lustigerweise habe ich nachher die Tanzschulen später selber unterrichtet im Rock'n'Roll.
Also auch das wieder ein Beispiel, das zeigt, woher das man es bringt, mit viel Engagement, mit viel Leidenschaft. Merci vielmals, Herr Stalder. Es ist dann noch weitergegangen, seine Biografie. Mittlerweile hat er eine Massagefachschule. Das wäre dann auch noch eine weitere Geschichte für Ihre andere Sendung. Merci vielmals, Herr Stalder. Okay. Und tut er noch tanzen?
Nicht mehr so heftig, nein, du willst mehr um die Massagefachschule kümmern.
Aber wenn ich jetzt Jerry Lee Lewis spiele, Great Balls of Fire.
Ja, das schlägt das Herz natürlich schon mit, das ist klar.
Und beide zappeln ein bisschen?
Bitzeli.
Bitzeli, also dann legt los. Und merci vielmal. Alles Gute für Herrn Stalder. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I choose my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Well, Ein bisschen zappelt haben sie jetzt auch in den letzten knapp 2 Minuten dabei vom Heinz Stalder, dem Quereinsteiger, der vom Sanitärinstallateur zum Rock'n'Roll-Tänzer Tanzlehrer umgesattelt hat. Der Treffpunkt zum Thema Quereinsteiger bei mir noch gängt Brigitte Böy, selbstständige Laufbahnberaterin und Berufsberaterin, und der Lukas Hassler, der vom Lehrer zum Winzer gewechselt hat. Wir haben jetzt ganz viele Beispiele gehört, Frau Böy, in den letzten 2 Stunden von Menschen, die so einen Wechsel gemacht haben, die diesen Schritt gewagt haben. Ist es eigentlich heutzutage so, dass man fast wieder zugehört, dass man irgendwann in seiner Laufbahn so einen Wechsel macht? Also gibt es das wie gar nicht mehr, dass man 40 Jahre lang den gleichen Beruf macht?
Der Trend ist ganz klar vorhanden und die Bildungsforschung geht davon aus, dass man im Leben 2 bis 3 Mal die Branchentätigkeit wechselt. Und das bedingt auch, dass man sich dort möglichst an Schuhe halten, dass man nicht einfach dort auf dem, was man mal gelernt hat, ausruhen, sondern wirklich schaut, was sind aktuelle Trends und sich dort immer dort weiterbilden. Also im Prinzip lebenslanges Lernen, das angesagt ist.
Ist es auch so, dass es auch eine grössere Akzeptanz hat, jetzt die Quereinsteiger, als vielleicht noch früher? Also ist es wie einfacher können? Ist die Durchlässigkeit höher?
Dadurch, dass der Quereinstieg oder eben die berufliche Veränderung wieder zugehört, hat es eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommen und ist nicht mehr einfach das, die grosse Ausnahme.
Und dadurch also auch eine höhere Durchlässigkeit jetzt zwischen den Berufen sozusagen?
Zum Teil. Je nachdem, es kommt natürlich ganz fest darauf an, wo. Es gibt gewisse Berufe, die sehr reglementiert sind. Ich denke Arzt, Jurist, wo das gar nicht möglich ist. Und je weniger dass ein Berufsfeld reglementiert ist, je neuer dass ein Berufsfeld ist, umso besser ist es möglich. Beispielsweise die ganze Fitness-Wellness-Branche, da ist sehr viel im Tun und da ist noch ganz wenig wirklich stark reglementiert.
Also eine Oase für Quereinsteiger sozusagen. Ihr habt gesehen, es ist eigentlich etwas, das einem viel bringen kann, das eine Chance ist für Menschen. Wir haben in der ersten Stunde eine Frau gehört, die sich nach der Pension eigentlich erst ihren Traum erfüllt hat und Malkurse anbieten. Würdet ihr die Leute auch so ein bisschen ermutigen, sich diesen Traum auch zu erfüllen, das einfach mal zu probieren, wenn sie irgendetwas gelust hat?
Das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn jemand eine Idee hat oder eine Vision hat und die mit sich umtreibt und immer wieder dem nachstudiert, dann würde ich auf jeden Fall wirklich die Leute ermutigen, um die Idee mal genau anzuschauen, um halt einmal in die Tiefe zu gehen und zu schauen, was würde das ganz genau für mich bedeuten, wenn ich dieser Vision nachgehe und die Idee entweder mit Freunden, mit Fachleuten oder auch in einer Laufbahnberatung sprechen, um nachher können sagen, jawohl, ich gehe einen Schritt weiter, ich schaue das wirklich an, oder auch so eine Idee nachher wieder können wegzulegen und sagen, nein, wenn ich mir das ganz konkret vorstelle, dann entspricht es gleich nicht ganz meinen Bildern, die ich gemacht habe. Und ich denke, es macht Sinn, dass man wirklich anzugehen und nicht 15, 20 Jahre mit sich rumzuschleppen und immer wieder Energie zu verlieren, indem man da nachhirnt.
Wenn jetzt uns Leute zugelassen haben, Herr Hassler, die finden, sie wollen das eigentlich auch gerne machen, sie wollen auch vielleicht mal etwas, wirklich etwas völlig anderes machen, wie ihr das auch gemacht habt, eben vom Lehrer zum Winzer. Hättet ihr Tipps parat für so Menschen?
Ja, also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, wie ihr auch schon gesagt habt, dass man den Enthusiasmus hat, die Visionen konkretisiert, in Bahnen lenkt und nachher einfach auch Gas gibt. Also man muss wissen, dass man sich durch, jetzt im spezifischen Beispiel von uns, durch die Selbstständigkeit auch seinen Lebenstraum verwirklichen. Man tut sich umsetzen und gleichzeitig muss man, wenn man sich umsetzen, die ganzen Verantwortlichkeiten noch tragen, die das mit sich bringt. Und das ist eigentlich für mich ein ziemlich philosophischer Hintergrund. Jeder hat sein Leben im Griff und kann mit dem machen und tun, was er will, aber er muss auch für seine Sachen herstehen, die nicht funktionieren oder respektive Verantwortung gegenüber denen, die ringsherum noch funktionieren wollen. Und da ist eine Möglichkeit, sich umzubilden und quereinzusteigen, sicher eine gute Sache. Aber es bringt Auflagen mit sich und es bringt auch viel Freude mit sich.
Ich würde das gerne am Schluss vor Gazzola stehen. Herzlichen Dank. Merci vielmal Lukas Hassler und merci vielmal Brigitte Böy, dass ihr bei uns im Treffpunkt war. Herzlichen Dank. Merci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.